بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم شدك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سادا لمن اهتدى. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاته، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، مرحبا بكم للقاء المتجدد بين يدي مدارستنا لهذا النسل المبارك الموصول بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 48. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sind auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sind auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Und wir sind immer noch bei der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen des gesegneten Buches von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und so sind wir angekommen beim 48. Vortrag bei dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول، هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للإسلام مراتبا ثلاثة: الأولى الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فتكلمنا عن الإسلام بأركان، تكلمنا عن الإيمان بأركان، وما زلنا نقف أمام الإحسان. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام قبل البداءة فيما تؤثر، أن نستمع لمن يذكر بالمتن أو بجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يا ترى؟
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Erläuterung der zweiten Grundlage dieser drei Grundlagen. Und wir haben erwähnt, dass diese zweite Grundlage, das Kennen der Religion mit den dazugehörigen Beweisen, drei Rangstufen beinhaltet. Das ist einmal der Islam, einmal Al-Iman und einmal Ihsan. So sind wir immer noch beim Ihsan, bei der dritten Rangstufe, und zwar Al-Ihsan. Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir vor jedem Unterricht, dass man einmal das auswendig getragene auf Arabisch vorträgt und dann das andere auf Deutsch. So Freiwillige vor.
Deutsch, Sprache? Arabisch? Mikrofon?
المرتبة الثالثة الإحسان. أركانه ركن واحد، كما في حديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين تقوى الذين هم محسنون، سورة النحل آية 128. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذين يراك حين تقوم، الذي يرى حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، سورة الشعراء
65.
وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، سورة يونس آية 61.
Very good. شكرا. بارك الله فيك. دويتش براخة. دويتش براخة.
Die dritte Rangstufe, Al-Ihsan. Sollen des Ihsan sein, sollen sind eine einzige, Allah so anzubeten, als würde man ihn sehen, und wenn man ihn nicht sieht, so sieht er sich doch. Denn du weißt, die Aussage ist Erhabenen, und Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und die Gutes tun. Surah An-Nahl 128. Und der Beweis, die Aussage des Erhabenen und Vertraue auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die dich niederwerfen, und er ist der Allhörende und Allwissende. Shuara 217 bis 220. Und der Beweis und die Aussage des Erhabenen und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nicht verliest du davon am Koran. Und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass ihr Zeugen überall sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslässt. Sura Yunus, Vers 61.
Perfekt. Alles klar. Schwert an Imam al-Islam, da jenna kima mada min luqa'at, mafhum al-Ihsan, thumma takallamna an tafadul al-A'mal, idha aqtaramat bil-Ihsan. Fi hadha al-Luqa'at, nuwasif. هنتكلم في هذا اللقاء عن ركن الإحسان بدرجتيه. فالإحسان ركن واحد له مرتبتان، الأولى مرتبة المشاهدة والأخرى مرتبة المراقبة. فالنبي عندما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، أدي مرتبة وأدي درجة من درجات الإحسان وهي درجة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى دي المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية في الإحسان وهي درجة المراقبة. فتعليم القرآن والسنة تحث المسلم على الرجاء والخوف، وهو ده الإحسان. حضرتك لما بتقرأ في سورة الفاتحة بتبدأ تعبد ربك جل جلاله بالمحبة بالرجاء بالخوف، فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين هذا حب، دي منزلة المحبة، لأن الحمد معناه الثناء على الله عز وجل ما هو أهله، أي ذكر المحمود جل جلاله بصفات الحمد، فده يسمى الحمد. يبقى ذكر للمحمود بصفات الكمال والجمال. هذا الحمد إن تقرر يسمى ثناء، يبقى الثناء معناه تكرار الحمد. يعني إيه؟ أنا الآن سأذكر ربي عز وجل بما يستحق من صفات الكمال. الله عز وجل هو الرحيم، الله عز وجل هو الرحمن، الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. ده محمد أنا بذكر من حاكم ربي جل جلاله، بثبت له صفات الكمال. تبدأ تكرر الكلام ده، كذا يسمى الثناء. تكرر الثناء يسمى التمجيد. شوف الحب جميل ازاي. معروف او معلوم ان من احب شيئا او ما اذا احببت شيئا اكثرت من ذكره. دائما اللي بتحب شيء يكثر من ذكره، فكثرة الذكر دليل على الحب. فحضرتك عندما تذكر محاسن ربك جل جلاله يا محمد، تبدأ تكرر يسمى ثناء، تبدأ تكرر يسمى التمجيد. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أو رواه عن رب العزة جل جلاله، قال قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حامداني عبدي. هذه أول مرحلة، هذه مرحلة الحمد. حضرتك بتقف الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللي انت عملته الآن، أنا وصفت ربي جل جلاله بما استحب من صفاته، فهو الإله المعبود بحق، وهو الرب الخالق لكل شيء سبحانه جل في علاه. أدي أول باب، باب الحب، إن أنا بدأت أتقرب لمن أحب بذكر محاسنه. طيب تبدأ تقول الرحمن الرحيم، اللي انت عملته الآن بدأت تكرر الحمد، تكرر ذكرك لله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته. فيقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. تبدأ ترتقي في درجات الحب، واضح؟ طيب، فده اسمه الثناء. طيب بعدين مالك يوم الدين، ده لسه مع الذكرى، لسه مع الثناء والحمد، بس بتكرر. قال الله تعالى: مجدني عبدي. يبقى الحمد ذكرك للمحمود بما يستحق من صفات الكمال والجلال، وده بالحب. التكرار يسمى ثناء، ثم مزيد التكرار يسمى تمجيدا. يبقى أنا بدأت للحب منزلت المحب. طيب بدأت أرتقي، هذا الإله العظيم المعبود بحق له صفات كمال، منها الرحمن ومنها الرحيم، فبدأت أطمع فيما عنده. والحب كده هيقودك للطمع، يقودك للرجاء، ترجو الخير ممن تحب، فتبدأ تقول الرحمن الرحيم، يعني أرجو رحمته سبحانك جل في علاه. فنبدأ لمرحلة الرجاء لتكرار الحمد أبي الرجاء. طيب هذا الإله القديم له من صفات الكمال ما يستحق الخشية منه جل في علاه، عظيم، فهو الجبار وهو المتكبر وهو الملك. والملك لابد أن يهاب. لذا أنت تقول مالك يوم الدين، الله، يبقى لازم أخاف منك يا رب، لأن في يوم الدين الملك هنا لله خاصة. إذا في الدنيا طيب ملك لله، لكنه سبحانه أعطى بعض خلقه ملكا مجازيا، إنما في الآخرة ما في خلاص، ما فيش ملوك في الآخرة بقى من ملوك الدنيا، خلص، لا حاكم ولا ملك، الملك مين؟ لله عز وجل في اليوم ده. فهذا الله يستحق أن يعبد ويخشى سبحانه جل في علاه. فبدأنا ننتقل لمرحلة الخشية بعد المحبة والرجاء والخشية والخوف،
نقول إياك نعبد. يعني يا رب من باب المحبة ومن باب الرجاء ومن باب الخشية نعبدك، فبهذه المراتب نعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى هذه بيني وبين عبدي، العبادة بيني وبينك، صحيح؟ ولعبدي ما سأل. أنت كده خلاص وصل لمرتبة تستحق أن تسأل ربك الرحمن الرحيم يجيب دعوتك ويلبي رغبتك. تسأل ما دمت جئت منيبا، ما دمت طرقت الباب محبا، فاعلم أنك لن ترد، ومن لزم الطرق يوشك أن يفتح له. اترك هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب فتقول إيه بقى؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طب دي بيني وبينك، طيب اهدنا الصراط المستقيم، أنا عايز بقى الهداية والثبات عليها والزيادة من طيب صراط الذين أنعمت عليهم منهم الأنبياء الصديقين الشهداء الصالحين. أنا عايز أبقى معدود ماشي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعيد عن أهل الكتاب. الكلام ده دعاء نعم، ومن دعا الملك استجاب له الملك. هذه لعبدي ولعبد ما سأل، أجيبت دعوتك ما دمت دخلت من الباب وأنبت إلى رب العباد جل جلاله، فاعلم أنه لن يخيب رجائك أبدا. إذا هذه مراتب، إن أنا أعبد الله عز وجل بالمحبة بالرجاء بالخوف، ده لسه هنفصله في درجات الإحسان الآن، في درجات الإحسان. يبقى حضرتك تعبد ربك بمراتب، محبة رجاء خشية، عشان تصل عندها تأتيك العطاءات من رب العطاءات جل جلاله، يكفيك يقيك يحفظك يحقق لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نعم.
So haben wir, liebe Geschwister, in den vergangenen Unterrichten darüber gesprochen, was es auf sich hat mit der dritten Rangstufe, die Ihsan, die sogenannte Güte. Und zwar ist dies, dass man seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn sehen. Und selbst wenn man ihn nicht sieht, sollte man sicher sein, dass der Herr dich sieht. So haben wir in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie man bestimmte Taten in diese Güte umformt, dass sie von Allah angenommen werden. Heute werden wir über die Stufen der Güte sprechen. Und zwar ist dies einmal Al-Mushahada, yani, diese Güte lässt sich in zwei unterteilen, beziehungsweise so betet man seinen Herrn an, indem man, wie aus dem Vers entnommen oder aus der Aussage entnommen, dass man ihn so anbietet, als würde man ihn sehen, das ist die erste Rangstufe, und wenn man ihn nicht sieht, so sieht er dich, und das ist der zweite Teil, wie sich das Ganze unterteilen lässt. Also einmal, dass man sich so oder seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn selbst sehen. Und das Zweite, dass man weiß, dass man beobachtet wird während der Dienerschaft und während dem alltäglichen Leben. Und hier sehen wir ebenfalls, liebe Geschwister, dass man weiß, auf welche Art und Weise man seinen Herrn anzubeten hat, am Beispiel von hier oder ebenfalls am Beispiel von Surat al-Fatiha. Das ist die erste Sura, die offenbart wurde im Koran, die erste Sura im Buche des Koran. Und zwar sehen wir da Zusammenhänge zwischen den einzelnen Versen, die eine gewaltige Weisheit mit sich bringen. Und zwar ist dies einmal mehr, dass einmal mehr bewiesen wird, wie man seinen Herrn anzubeten hat. Und zwar stellt sich das Ganze zusammen aus Liebe, aus Hoffnung und aus Furcht. Denn wenn man sich beispielsweise die deutsche Übersetzung des Koran anschaut, so sieht man, dass man am Anfang liest, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und dies ist eine Form der Liebe. Und dann fährst du fort, indem du weitermachst und sagst, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Hier wird deine Liebe wiederum etwas vertieft und deine Liebe kommt noch mehr zum Ausdruck. Nachdem du am Anfang gesagt hast, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, beweist du nun einmal mehr deine Liebe oder bekräftigst deine Liebe, indem du diesem Herrn diese Eigenschaften zusprichst oder Namen zusprichst, indem du sagst, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und dann geht es noch eine Stufe weiter und dann sagst du, dem Herrscher am jüngsten Tag. dem Herrscher am höchsten Tag. Sprich, nachdem du erwähnt hast, alles so gehört Allah, dem Herrn der Welten, und deine Liebe zum Ausdruck gebracht hast, bringst du sie in den darauffolgenden Versen noch kräftiger zum Ausdruck, indem du Namen und Eigenschaften dieses Herrn erwähnst. Und dies ist der Weg, wie man seinen Herrn anbeten sollte. Wenn man sieht, alles so gebührt Allah und dies ist eine Form der Liebe, und dann sagst du dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und was erwartet man vom Barmherzigen? Dass er dir Barmherzigkeit zeigt und dass er sich dir erbarmt, ja, sei es jetzt im Leben oder sei es im Jenseits, aufgrund dessen, dass du dann zu den Erfolgreichen gehörst, die den Paradiesgarten betreten dürfen. Und danach kommt der Vers, in dem es heißt, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und der jüngste Tag nimmt eine Art der gewaltigen, es wird ein gewaltiger Tag, es wird ein großer Tag. Es wird sozusagen ein Tag, an dem die Menschen versammelt werden und dann unterteilt wird und jeder seine Taten vorgelegt bekommt und ähnliches. Also sagst du, alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und bekräftigst deine Liebe. Und dann sagst du dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und zeigst hier, dass du eine gewisse Hoffnung hast, dass dir Barmherzigkeit zuteil wird. Und dann sagst du dem Herrscher am jüngsten Tag ebenfalls eine gewisse Art der Liebe, aber eine Liebe, die auch eine gewisse Furcht beinhaltet, ja, dem Herrscher am jüngsten Tag. Denn es mag sein, dass es Herrscher hier auf dieser Welt gibt oder Könige oder Präsidenten oder ähnliches, aber denen wurde die Herrschaft zeitlich begrenzt gegeben auf dieser Welt. Doch einzig und allein demjenigen, dem die Herrschaft gebührt und das Königreich gebührt, ist der Herr der Herren, ist derjenige, der die Herrschaft über alle Herrschaften hat, und dies ist Allah Azza wa Jalla. Und das ist der Weg, wie man seinen Herrn anbeten sollte. Und daraufhin sagst du dann im darauffolgenden Vers, leite uns den geraden, den richtigen Weg. Also nachdem du Liebe gezeigt hast, ja, und dann Hoffnung und Furcht gezeigt hast, zeigst du deinem Herrn, auf diesem Weg beten wir dich an, so leite uns doch den geraden Weg, den Weg derjenigen, die bis zum Ende des Verses nicht zu denjenigen gehören, die deinen Zorn erregt haben, ja, oder diejenigen, die Ehre geleitet sind, sondern den geraden Weg. Und solange man seinen Herrn auf diese Art und Weise anbetet, dass man zu seinem Herrn mit zwei Flügeln fliegt, einmal mit der Hoffnung und einmal mit der Furcht, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bittgebete und deine Bitten bei deinem Herrn dann auch endgültig angenommen werden.
ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الركن يتكون من مرتبتين، الأولى وهي أعلاهما منزلة وفضلا، وهي منزلة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. إيه معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ أي أنك تقبل على عبادة ربك مع استحضار قرب ربك منك. أنت مستحضر الأمر أن الله قريب منك، وأنك بين يديه كأنك تراه، ترى صفاته المصلح، ترى نعمه تحيط بك، ترى كيف أمدك بكل خير، فعندها تزداد خشية له. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حبك علي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله، شوف ذكر أمورا عجيبة. الطيب، والطيب نوع من أنواع الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالمسلم لابد أن يكون طيب الريح، لأن هذا من الإحسان، إحسان للنفس، إحسان للبدن. الإسلام دين يدعو إلى التطيب، يدعو إلى الصفاء، يدعو إلى النظافة. إنك مسلم، مسلم يعني طيب، فالنبي كان يحب الطيب، وأنك حب بألية، أي مأمور بحب ذلك، فالله يحب ذلك، يحبك أن تكون طيب النفس، طيب الريح. فالمسلم يتطيب، ولذلك قال بعض العلماء: لو أنفق الإنسان ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا، لأن النبي كان يحب الطيب، الدهن، الطيب. لازم يكون عندك طيب في البيت تتطيب منه. الذي خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش المسلم يجيب عرقه ورائحته القبيحة. ليه يا أخي؟ شوف جمال الإسلام. فنتكلم عن إحسانه. النبي كان ينهى من أكل البصل أو الثوم أن يقرب المسجد. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى من الريح القبيح. كذلك بني الإنسان يتأذى. ماشي كده؟ تجد مثلا واحد لابس الجورة بقاله أسبوعين، لما طلع ريحه بقى منتن ويجي المسجد دي، طبعا بتقف على السجاد، بتعلق تلك الرؤية على السجاد، يجي غيرك يسجد في نفس الموضع ده فيتأذى من الريح. فالإسلام يقول لك لا، أنت لازم تكون نقي نظيف، شرب يوم خلاص إله تاني، جدد، خلي رجليك تتنفس، خليك طيب الريح. عندك برسان؟ لازم يكون عندك برسان، جيب برسان أنت مسلم، 5 يورو جيب لك برسان حلو كده من فرنسا، شيخ علاء، قول له كده خاصة جماعة عمالشتات يعني هم قريبين من فرنسا، فيجيبوا العطر كده والطيب. في حاجة اسمها مزيل عرق، وانت جاي المسجد هي عشان تبقى قاعد في المسجد، مفيش حد يتأذى منك أو يتأذى من ريحة، سواء كان من ملائكة أو من الإنسان. حب لا يمكن الطيب، طيب دي عرفنا، يبقى لازم نهتم بقضية ايه؟ الطيب. ما دام جبنا سيرة الطيب، زي ما انت عارفين دايما الطيب في جيبي على طول يعني، نطيبكم خلاص كده. شيخ عربي تعالى انت كده الطيب، مش عربي بس هي شيخ عربي دي قوية قوي يعني، لحسة كده حاجة كده عالية شوية تفتح كده وندي الأول عبد الكريم عشان المترجم جنبي. شوف دي مركزة، تعرف تعمل كده مش تدلق وكده تاني. الطيب والنساء، ايه بقى النساء دي؟ اي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، اي بنات النبي. ليه يا جماعة؟ قال العلماء لان الجاهلية كانت فيما يتعلق بالمرأة تبتعد معها عن الإحسان، فكانوا يأذون الجارية، ما يجيله بنت يدفنها في الرمال حية خوفا من الفقر أو العار. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن وظيفة النبي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يقولون يا جماعة المرأة هبة ومن الله تعالى، ولذا حبب إلي النساء عشان يساهم في القضاء على هذه العادة القبيحة في ظل الجاهلية، وبالتالي يرتبط أصحابه بحب النساء، بحب الزوجات، حب البنات، جلو بنتي فرحان إنها هبة من الله عز وجل، مش يعمل زي بتوع الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وللأسف هذه الرواتب ما زالت موجودة عند بعض المسلمين، ولد تزوج عايزين عايز يخلف، خلف ولد، طب ايه لو جت بنت؟ اتضايقوا، احنا عايزين ولد، دي رواتب جاهلية. فجي الإسلام يعالج هذه الأخطاء، فقال النبي والنساء. التالتة بقى هي موضوع الإحسان عندنا هنا، هي منزلة المشاهدة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ايه قرة العين؟ يعني الفرحة والسعادة والسرور، لأن قرة العين معناها شدة بياض العين مع شدة السواد، وده يكون عند الفرح الشديد، تجد العين يقول لك عينه بتلمع من الفرح، يعني بتلمع تلاقيها صافية البياض بياض والسواد سواد، بخلاف اللي يكون مثلا حزين أو تجد عليه كده علامات الحزن بين فعينيه، لا كده شوية نقط حمرة مش عارف ايه يعني مقفلة حل، انما السعيد تجد عينيه كده تقول لك في كرة يعني بياض مع سواد. فمعنى جعلت قرة عيني في الصلاة يعني فرحتي وسعادتي وبهجتي عندما اقف بين يدي ربي. هل انت كده؟ هو ده السؤال، عشان تعرف انت بتعبد الله بمنزلة المشاهدة هتجد نفسك بتحب العبادة، بتسارع للعباد، نشيط مع العباد، تجد نفسك القرآن على طول معاك عايز تقرأ فيه باستمرار، عايز تنظر فيه باستمرار،
عايز تقوم تصلي باستمرار، عايز تعمل خير باستمرار. ليه؟ لان انت عندك مرتبة اسمها مرتبة المشاهدة، مرتبة قرب من الله عز وجل. ان المحب لمن يحب مطيع، فانت حبيت، فلما حبيت اقبلت لانك شعرت بالقرب. ولذلك يقول الحكماء: من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. لمن ذاق لذة المناجاة، لمن سجد قلبه لله، اللي يذوق طعم القرب. الله أكبر، عرفت ليه الإيمان بيد قوة؟ لأنه ذاق طعم القرب. الآن بيعبد الملك، ملك الملوك العظيم، تطرد عنه المخاوف كلها إنه مع الملك. سعدت في القرب، سعدت في الذكر، سعدت في الصلاة، سعدت في الطاعة، سعدت في خدمة الناس، سعدت في بذل الخير، سعدت في دعوة الناس للخير، سعدت في الأمر بالمعروف، سعدت في النهي عن المنكر، سعدت في صلة الأرحام وحسن الجوار. ده الإحسان، لأنه شعر بالقرب. فأول مرتبة وهي أعلى المراتب إن أنت حضرتك تعبد الله بهذه المنزلة، منزلة المشاهدة. أنا أرى صفات ربي أمام عيني، شايف الصفات، شايف الرحمة، شايف الكرم، شايف العطاء، شايف، أنا شايف الصفات. عشان كده قربت، لأن الإنسان بطبعه يحب النفس الخير. طب إذا علم أن خيرك، علمت أن خيرك بيد ربك، قرب منزلة القرب بقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. في من راحة في العداد في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، دي كلمة دقيقة أوي، بتعلمك منزلة المشاهدة. الدنيا كلها هموم، أيوه، طب أنا عايز أرتاح، ابعد عنها شوية، روح لله عز وجل، قرب من ربك. هنا الراحة، أن تقف الله أكبر. عرفت أن الله أكبر؟ عندك هم قد إيه؟ إيه المشاكل؟ نقول لك الله أكبر، خلقة القدر. المريض قلت الله أكبر. أيوب قعد في المرض كم سنة؟ 18 سنة كما قالت الرواية. تخيل انت بقى انك يجي لك مرض تلازم في الفراش 18 سنة، ايه رأيك؟ 18 سنة في واحد قعد في المستشفى اسبوع قد يقمط ويأس. خلي بالك، ده نبي كريم من انبياء الله، 18 سنة في المرض، ايوه، ويستحي ان يغسل ربه الشفاء. الله اكبر، لا عايز اعلمهم درجه الصبر، درجه الاحسان. وبعد 18 سنه حتى لما جه يسال ربه، شوف الادب، قال: رب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. شوف البلاده في عرض الحال، انه بيعرض حاله على من يملك. اضرب لك شبك، وده من انواع الدعاء، عرض الحال. يعني ايه؟ حضرتك عندك ضيق في مسألة مادية، خلاص كده، وضاقت عليك السفر، لك صديق ثري جدا عنده أموال لا تعد، ماشي، وبيحبك قوي. رحت قلت له، بيسألك عن حالك، كيف حالك؟ والله ادعي لك ربنا يكرمني، والله الظروف كذا كذا، علي ديون وكذا وكذا وكذا. فما قلتلوش سدد لي ديني، انا بقول له علي دين، هيعمل ايه؟ الدين قد ايه؟ مع السلامه، روح، دينك اتسدد، صح؟ بس صديق وعنده الخير ما بيمنعهوش، ما بالك إذا كان الملك الكريم. شوف موسى يقول له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إيه؟ يعني يريد الغنى هيغنيك، أنا فقير يا رب. طيب ماشي، أنا عايز إيه؟ خلاص خلص العمل، إحنا عايزين أنت عايز إيه؟ الله عليم. فلازم عرض الحال، اعرض حالك على ربك. فهذا ما فعله أيوب، ربي إني ما استني الشيطان بنصب وعذاب، يعني إيه؟ يعني يا رب اشفيني. بس بقى شوف الاستجابة العجيبة، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ايه ده ايه ده؟ الالات تحت رجليك، اضرب بس الارض كده وما بيتحركش، نزل بس الفكر واضرب الارض بس برجليك. الله الا يحصل بئر ماء ينسجم لك، اشرب منه واستحم خلاص. وزال المرض وأعاد الله له أهله وولده وماله، لدرجة إن بعد ما عاد له أهله والمال والولد اللي فقد كل 18 سنة رجع تاني بأمر الله عز وجل. فالسماء بدأت تمطر عليه جرادا من ذهب ذهب، فأيوه عمال يحسب يجمع ماله كما جاء في الأثر، أما كفاك يا أيوب أن شفيناك وعدنا لك ولدك وأهلك وملك. قال يا رب لا غنى لي عن فضلك، ده من عند الملك، ده عطاء من عند الملك، إزاي أستغنى عنه؟ الله أكبر. وده اللي قاله ابن عباس، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. ما رخص لك في باب الأعداد دي اقبلها، ما تاخدش نفسك بالشدة، بنقول لك بنرخص لك، لا برخصة، خذها من الله عز وجل هدية. ولذلك شوف في قضية قصر الصلاة، لما شرع القصر هي صلاة الخوف، كان سبب الخوف من الأعداء. طب بعد الأمن، فالصحابة بيسألوا النبي خلاص بنا أمن، خلاص ده كان أيام الحرب والغزو مش عارف إيه والخوف، كنا رخصنا في القصر. طب الآن فالنبي قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، مستمر حتى في الأمن. وأصبحنا في السفر بصلى ركعتين، إني أصلا شرع من أجل إيه؟ الخوف من الأعداء. لا، ده ربنا تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته، ده من الإحسان أن تقبل عطاء ربك وتستزيد من عطاء ربك من الغني، اللي بنسميه بقى إيه؟ الرجاء، الطمع، اللي هي مرتبة الأولى جدا، مرتبة الطمع فيما عند الله عز وجل، مش عند المخلوق، فيما عند الله عز وجل. علشان كده النبي علمنا قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، ما تبقاش خايف في الدعاء، دي أنت بتسأل الغني، هو أنت بتسأل مخلوق هيعطيك أو يمنعك؟ أنت بتسأل الغني، فاسأل إيه؟ الفردوس الأعلى. رحمه الله علينا ابن القيم يقول وإذا شوهد الرجل يكثر من الدعاء في دخول الفردوس فلتعلم أن الله كتبها له، لأنه ما أجراها على لسانه إلا وأنه من أهله. اللهم إننا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أمين. إذن كيف تشاهد الكرب؟ كيف تشاهد أنت بين إيدين بين يدي ربك تراه؟ شوف نعم عليك، مش أي مثلا كده ضيق تنسى كل النعم، ودي مشكلتنا، نعم لا تعد ولا تحصى، تعالى يبتليك بضيق في الرزق تنسى كل النعم وتفتكر دي حالة بؤس بؤس بؤس، مش الله انت لابس جلابة حلوة يا عربي وقاعد في المصباح وقاعد عندك هيصن. في ناس بيموتوا الآن من البرد صح؟ ها؟ هتشوف النعمة اللي انت فيه. استنى استنى ده انا ماشي على رجلي اه والله في غير رجلي الاثنين مقطعين. ده شفت مشهد غريب جدا طفل طلاب المسلمين مقطوع رجليه من المعارك الدامية دي فجايبين له ربل حديد يركبوها له الولد حاضنها وبيبكي وسعيد ويبصها كده وفرحان ان جابوا له حاجه يركبها له رجليه وانا عندي رجل بمشي مش دي نعمة؟ ليه دايما اشوف الضيق فقط وانسى النعمة؟ يا اخي الله يبارك لك اتعلم الاحسان بقى. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا لمن هم اسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عز وجل. في الدنيا انظر للأقل منك عشان ما تتبلش النعمة ولا تشكرها. هذا أمر مهم جدا أن تشعر بالكرم وتجتهد وتتقرب إلى ربك عز وجل منزل عالي أو نعم.
Nachdem wir die Güte erwähnt haben, liebe Geschwister, und dass die Güte aus zwei besteht, einmal, dass man seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn sehen, und selbst wenn man ihn nicht sieht, dass man sich bewusst wird, dass man von Allah azza wa jal gesehen wird. Was ist damit gemeint? Man sollte seinen Herrn so anbeten, als ob man ihn sieht. Denn bekannt ist, dass man ja seinen Herrn, dass man Gott, dass man Allah in dieser Welt nicht zu sehen bekommt. Ja, dies gehört jetzt zu unseren Glaubensgrundlagen, dass man ihn nicht zu sehen bekommt. Aber was ist damit gemeint, wenn wir sagen, Allah so anzubeten, als ob man ihn sieht? Damit ist gemeint, dass man seinen Herrn so anbetet, ja, dass man sich bewusst wird, welche Eigenschaften der Gott hat, welche Eigenschaften Allah hat, welche Gaben man von Allah bekommen hat, ja, welche Gaben man bekommen hat, dass man sich diese Gaben zu schätzen weiß. Dass wenn du Allah anbetest, sei es jetzt im Gebet oder ähnliches, dass du weißt, dass du in diesem Moment vom Allsehenden, vom Allwissenden gesehen wirst und dass er Wissen über deinen Zustand hat, egal ob du jetzt sündigst oder Gutes tust, dass du dir immer bewusst wirst, dass du von Allah gesehen wirst. Und bei den gottesdienstlichen Handlungen ebenfalls, dass du ihn so anbetest, als ob man ihn sieht. Beispielsweise man ist im Gebet und man weiß ganz genau dieses Gebet, Allah erhört es gerade, ich stehe sozusagen vor meinem Herrn und bitte ihn, barakallahu fi. Ich bin vor meinem Herrn und ich bitte ihn und ich mache und ich werfe mich nieder und ich verbeuge mich vor meinem Herrn und so weiter und so fort, dass dir bewusst wird, dass dies alles, dass dir so vorkommt, als würdest du Allah sehen, dass du in so einem Zustand kommst der Anbetung, als ob man ihn direkt sehen würde, als ob man ihn direkt sehen würde. Und das ist ebenfalls etwas, was wir aus der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen sein auf ihm, entnehmen, indem er gesagt hat, drei Dinge von dieser Welt habe ich sozusagen, angefangen zu lieben oder habe ich Liebe dafür entwickelt. Ja, und so hat er gesagt, einmal das Parfum, das Gebet und die Liebe zu den Frauen. Ja, und dies werden wir kurz erläutern. Was ist damit gemeint im Gebet? Damit ist gemeint, dass er eine gewisse Freude empfunden hat, wenn er sich zum Gebet begeben hat. Wenn er sagt, eine von dieser Sache, die er eine Liebe dafür entwickelt hat in dieser Welt, ist, dass er sich wohlgefühlt hat beim Gebet, dass er glücklich war beim Gebet. So sehr, dass er dann zum Gebetsrufer gesagt hat, er beruhige uns mit dem Gebet, rufe zum Gebet, damit unsere Herzen Ruhe finden sozusagen. Und das ist immer das Wichtige, dass man sich bewusst wird bei diesen gottesdienstlichen Handlungen, beim Gebet, dass man immer seinen eigenen Zustand anschaut, wie man selbst beim Gebet ist, ob man zu denjenigen gehört, die sich freuen auf das Gebet genießen, die sich konzentrieren beim Gebet, die Allah anbeten und erfragen, oder ob man nicht zu denjenigen gehört. Nun ebenfalls beim Koran lesen oder ähnliches, dass man sich immer bewusst wird, dass diese Dinge sind, die eigentlich Glückseligkeit in unser Leben bringen sollen und Zufriedenheit. Und dies, liebe Geschwister, war das erste, was wir erwähnt haben, das Gebet. Danach hat er gesagt, ich habe von dieser Welt sozusagen lieb gewonnen oder eine Liebe entwickelt für das Parfum. Ja, und dies ebenfalls zu erläutern, was ist damit gemeint. Wenn man das zum ersten Mal hört, mag man sich vielleicht fragen, was damit gemeint ist, was hat das Gebet mit dem Parfum zu tun. Aber einfach nur aufgrund dessen, dass der Muslim eigentlich ein sauberes und schönes Erscheinungsbild haben sollte. Der Muslim sollte immer ein sauberes und schönes Erscheinungsbild haben. Nicht Strümpfe tragen, die er schon seit einer Woche trägt und damit in die Moschee kommt
und die Moschee beschmutzt. Oder allgemein, dass man kein sauberes Erscheinungsbild hat nach außen, dass man nicht gepflegt aussieht oder ähnliches. Ja? Und die sind alles Punkte, die damit zusammenhängen. Und das Parfum ist ja nicht etwas, was eigentlich jeder von uns ebenfalls benutzen sollte, sei es im Alltag oder in der Moschee oder ähnliches, aufgrund dessen, weil der Muslim immer darauf zu achten hat, dass er ein gepflegtes Äußeres hat, dass er wohl riecht und dass er nicht Unannehmlichkeiten oder unangenehme Gerüche unter den Menschen verbreitet. Guck mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt selbst, derjenige, der Zwiebeln und Knoblauch gegessen hat, der sollte sich sozusagen in diesem Moment nicht der Moschee nähern. Aufgrund dessen, weil wenn du in die Moschee kommst und du hast Knoblauch verzehrt oder Zwiebeln zu dir genommen, dass dir sehr unangenehm ist für deine Mitmenschen. Ja? Wenn dir beispielsweise jemand neben dir sitzt und er setzt kurz auf und es kommt ihm kurz hoch, ja, diese Gerüche kennt jeder. Ja? Meistens, beste Fall, nach einem Dönerverzehr oder ähnliches. Ja, dass es dann der Geruch hochkommt. Und die sind unangenehme Dinge. Aber der Muslim sollte immer darauf achten, selbst wenn er sowas zu sich nimmt, weil es ja nicht verboten ist in der Religion, Zwiebeln oder Knoblauch zu essen, aber selbst wenn er es zu sich nimmt und danach sich unter die Menschen begibt, dass er darauf achtet, dass er sich pflegt, dass er seine Zähne putzt, dass er Mundwasser benutzt oder ähnliches, aufgrund dessen, dass er immer sauber und gepflegt nach außen erscheint. Und dann sagte er ebenfalls die Frauen. Aber was ist damit gemeint, wenn wir hören, die Frauen? Wie ihr wisst, immer wenn man das Thema Frauen und Islam in Verbindung bringt, muss man dies auch erläutern, was damit zu tun hat, damit ja kein falsches Verständnis aufkommt. Damit ist gemeint, der Stellenwert der Frau vor der islamischen Zeit, in der vorislamischen Zeit, war, dass die Frau in der Gesellschaft keinen Stellenwert hatte. Also es war so gewesen, dass die Frau beispielsweise, wenn jemand von ein angehender Vater hat die Botschaft bekommen, dass es ein Mädchen wird oder dass es ein Mädchen wurde, war ja gang und gäbe gewesen, dass sie hingegangen sind und dieses Mädchen lebendig begraben haben. Dass sie es begraben haben, ein Erdloch sozusagen gemacht haben und dann einfach nur die Erde drüber. Aufgrund dessen, weil man sich etwas vielleicht geschämt hat, dass es eine Frau wird oder ähnliches. Und die Frau hatte in der vorislamischen Zeit keinen Stellenwert in der Gesellschaft. Es war so gewesen, dass die Frau als eine, in Anführungszeichen, als eine Sklavin gesehen wird, die kocht und die macht und die für den Beischlaf da ist, aber sonst keinen großen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Dass man sie als ein minderwertiges Wesen gesehen hat. Und so ist der Islam gekommen, um der Frau ihre Rechte zu geben. Dass man sagt, die Frau, die erbt so viel, die Frau hat das Recht zu lehren, die Frau hat das Recht, Schulen zu besuchen, die Frau hat das Recht, das zu machen. Die Frau hat das Recht ebenfalls auf Erwerb, wenn sie ihren eigenen Lohn bekommt oder ähnliches. Dass dies alles Dinge sind, die der Frau gegeben worden sind. Und das ist ebenfalls das, was wir immer den Mitmenschen versuchen zu vermitteln, dass der Islam gekommen ist, nicht um den Stellenwert der Frau zu erniedrigen oder sie als ein minderwertiges Wesen darzustellen, sondern ganz im Gegenteil. Denn wenn man die vorislamische Zeit mit der islamischen Zeit vergleicht, so sieht man, dass es einen großen Wandel gegeben hat. In der Stufe sogar, dass die Nicht-Muslime zu dieser Zeit die islamische Botschaft sozusagen ausgelacht haben, weil sie gesagt haben, guck mal, der will Mann und Frau gleichsetzen, was ist dann für ein Schwachsinn? Die Frau hat keinen Stellenwert bei uns. Ja? Aber trotzdem ist der Islam gekommen, um den Menschen zu zeigen, hier, das ist eine Frau, ein Geschöpf Gottes, hat diese Rechte und diese Rechte und diese Rechte, um ihr wieder ihren Stellenwert zurückzugeben. Und deswegen sagt der Prophet hier, erwähnt er hier die Frauen, um seinen Mitmenschen ebenfalls auch zu zeigen oder um seinen Gefährten zu Lebzeiten zu zeigen, hier, die Frau ist kein minderwertiges Wesen, die Frau ist ein Wesen wie jedes andere auch, hat Rechte, hat Pflichten, ganz normaler Mitmensch, nicht ein Mensch, der sozusagen in der Gesellschaft untergeordnet ist oder ähnliches. Deswegen hat er das hier erwähnt, damit die Leute den Stellenwert der Frau zu schätzen wissen und mit diesen alten Bräuchen aufhören, sprich die Frau beerdigen oder die Tochter, die Neugeborene beerdigen, wenn es eine Frau ist oder ähnliches. Dies also zu dieser Überlieferung, dass er sagt, das Parfum, das Gebet und die Frauen. Der Muslim sollte ebenfalls darauf achten, dass er die Güte in seinem gesamten Leben entwickelt, sei es jetzt auch in seinem Alltag oder in seinen religiösen Angelegenheiten, dass er immer Güte entwickelt, sei es jetzt Güte zu dem Nachbarn, ob er Muslim ist oder nicht Muslim, spielt hierbei überhaupt keine Rolle, dass er Güte entwickelt in seinen Mitmenschen, mit seinen Familienangehörigen, in der Gesellschaft Güte entwickelt und ähnliches. Denn man sollte wissen, diese Güte ist es, die dann im Endeffekt auch Ruhe in das Leben eines Menschen bringt, wenn man im Einklang ist mit sich selbst, sei es jetzt im Gebet, dass der Prophet gesagt hat, dass er die Ruhe empfindet im Gebet. Und dies deutet darauf hin, dass diese Welt, dass der Mensch, der in dieser Welt umhergeht, dass er immer wieder heimgesucht wird von verschiedenen Plagen oder Problemen, finanzielle Probleme, weltliche Probleme, familiäre Probleme, soziale Probleme, gesellschaftliche Probleme oder ähnliches, dass er immer wieder heimgesucht wird von diesen Problemen. Ja, aber genau dann ist diese Religion gekommen, um auch zu zeigen, dass sobald man sich in das Gebet beispielsweise begibt, dass man alles andere abschalten soll, dass man sich konzentrieren sollte auf seine Taten, auf sein Gebet, auf seine Dienerschaft und ähnliches, aufgrund dessen, weil man halt immer wieder heimgesucht wird von den Problemen. Und wie wir beispielsweise sehen, was uns ebenfalls lehrt, dass selbst wenn du Probleme hast in dieser Welt, dass du trotzdem die Gaben zu schätzen weißt. Ja, der Gesandte, der Prophet Ayyub, Segen sein auf ihn. Und es ist bekannt, Ayyub ist ein Synonym mittlerweile dafür, für Geduld. Ja, Ayyub war dafür bekannt, dass er ein sehr, sehr geduldiger Prophet war, ein sehr, sehr geduldiger Mensch gewesen war, ja, dass er 18 Jahre lang im Krankenbett lag. Und das muss man sich mal bildlich vorstellen, dass man 18 Jahre lang krank ist. Ja, dass du 18 Jahre lang beispielsweise bettlägerig bist oder ähnliches. Ja, und trotzdem hat er die Gaben seines Herrn immer wieder aufgezählt und gesagt hat, guck mal, der Herr, trotz dieser Problematik, dass ich 18 Jahre im Bett liege, hat er mir so viele Gaben gegeben und mir mehr gesunde Zeit gegeben als kranke Zeit und war sehr, sehr geduldig gewesen. Und wenn man das am Beispiel von uns heute festhalten würde, wenn jemand von uns einen Krankenhausaufenthalt in der Länge einer Woche beispielsweise hinter sich hat oder vor sich hat, sieht er dies schon als gewaltige Problematik. Ich bin eine Woche im Krankenhaus und mir geht es nicht gut und er fängt an zu jammern und ähnliches. Wobei man aber immer wieder die Gaben anschauen sollte, selbst wenn du beispielsweise jetzt eine Krankheit hast oder eine Operation vor dir hast oder ähnliches, solltest du nie vergessen, trotz alledem, wie viele Gaben du eigentlich von Allah bekommen hast, wie viele Gaben du von Gott bekommen hast. Und nachdem er trotzdem 18 Jahre lang im Bett lag, weil er krank war, hatte er sich geschämt, seinen Herrn auf direkte Weise anzubeten. Ja, dass er sagt, dass er seinen Herrn anjammert, dass er sagt, ich bin krank und gib mir Gesundheit und so weiter und so fort. Sondern er hat es auf indirekte Art und Weise gemacht. Ja, dass er nicht gesagt hat, direkt mach mich wieder gesund und das ist zu heftig für mich oder ähnliches, sondern dass er auf eine schöne, indirekte Art und Weise gesagt hat, dass er viele Probleme, dass er von vielen Problemen heimgesucht worden ist und auf direkte Weise würde es heißen, oh Gott, oh Allah, gib mir wieder die Gesundheit oder gib mir wieder den Zustand der Gesundheit wieder zurück. Und dann hat ihn Allah wieder, hat er ihm Genesung beschert und hat ihm Reichtümer und ähnliches gegeben. Und so sollte der Muslim immer sein, dass er sich immer wieder vor Augen hält, ja, dass er so viele Gaben von Allah hat, ja, dass egal was er beispielsweise für Probleme nebensächlich hat, im Beruf oder ähnliches, dass man trotzdem niemals vergessen sollte, wie viele Gaben er von seinem Herrn eigentlich hat. Nur unser Problem heutzutage ist es, dass wir genau diese Gaben nicht mehr zu schätzen wissen. Dass wir Gesundheit haben, ja, dass wir Beine haben, auf denen wir gehen, wobei andere im Rollstuhl sitzen, dass wir gesundes Augenlicht haben, dass wir sehen können, ja, dass wir Sehvermögen haben, wobei andere blind sind und mit dem Gehstock gehen, ja, dass man überhaupt keine Probleme sonst hat, ja, dass man nicht an jede Woche oder jeden zweiten Tag an die Dialyse muss wegen den Nieren oder ähnliches, dass man vollkommene Gesundheit hat. Und selbst wenn du eine gewisse Art der Krankheit hast, ist sie trotzdem nicht leicht zu stellen mit den ganzen Gaben, die du bekommen hast. Die Gaben werden immer wieder die Krankheiten und Prüfungen überwiegen. Und deswegen sagt der Prophet, Segen und Friede auf ihm in der Überlieferung, im Diesseits, im Leben, sollte man immer auf denjenigen schauen, der unter dir ist. Ja, und damit ist nicht gemeint, unter dir an Stellenwert oder in der Gesellschaft oder ähnliches, sondern unter dir, was beispielsweise Gaben angeht. Ja, wenn du jetzt hier sitzt und du kannst sehen und du kannst trinken und du kannst essen und du kannst laufen und du kannst hören und du kannst machen und machen und machen, solltest du immer auf denjenigen schauen, der unter dir ist. Beispielsweise, wenn du sehen kannst, schau auf denjenigen, der nicht sehen kann. Wenn du gehen kannst, schau auf denjenigen, der gelähmt ist. Wenn du Gesundheit hast, schau auf denjenigen, der krank ist. Warum? Aufgrund dessen, dass du dir das immer wieder ins Bewusstsein rufst, dass du eigentlich in der Situation bist, dass du deinem Herrn eigentlich viel, viel danken sollst, aufgrund der Gaben, die er dir zuteil hat werden kommen lassen. Na.
مرتبة المشاهدة تدعوك إلى الخشية من الله عز وجل، تدعوك إلى الهيبة والتعظيم لله رب العالمين. وذلك ورد من روايات هذا الحديث، حديث جبريل عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عندما سئل عن الإحسان قال أن تخشى الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال أن تخشى، إن مرتبة عالية أوي، تدعوك للخشية والتعظيم والهيبة لله رب العالمين، وهذا يدعوك بطبيعة الحال إلى النصح في مقام العبادة. يعني النصح في مقام العبادة؟ يعني تحسين العبادة، تكميل العبادة، المصارعة إليها، لأن دي اسمها مرتبة الطلب والشوق.
مرتبة الرجاء والطمع، فأنت تقبل على من تحب، فاللي يحب المالك جل جلاله يقبل عليه، هيكون طالب مشتاق، يسمى مرحلة الشوق للعبادة. الله آه لو تحققت فيك أن تشتاق لعبادة ربك. وده الذي جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت قدمه، هذه مرتبة بقى. كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه وتشقق. ليه؟ إنه في مرتبة مشاهدة، في مرتبة قرب، خلاص بقى ينسى البدن لأنه مقبل على من يحب. في الحديث الذي جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نذكره في هذا المقام، سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه أعجب شيء شفتي على النبي؟ فبكت وقالت السائد: إن أمر النبي كان كله عجبا. فتسأل عن شيء واحد، ده أمر النبي كله عجيب عليه الصلاة والسلام. جاءني يوما في ليلتي، تبدأ تحكي له موقف. جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ شوف الشوق للعبادة. تخيل أنت في المشهد ده مع زوجة وليلتها، حتى الوصف نام بجواري حتى مس جلده جلدي، هتفكر في العبادة هنا؟ تلقوا مقيم الليل بقضية عالية أوي، أردت من الإحسان عالي أوي، مرتبة عالية أوي. قال لي: يا عائشة، إذني لي أن أقوم الليل لله رب العالمين. قلت: يا رسول الله، أحب قربك. طيب وبعدين؟ وأحب ما يفرهك، يعني أحبك تكون قريب مني، لكن هوايا تبع هواياك. أنت عايز إيه؟ عايز قيام، قم إلى ربك عز وجل، هذا محبب إلي أيضا، لأن هواك أحب إلي، هواك حب، لا اطلع قوم صلي. الله طبعا أنت كده جرب قول لزوجتك: أقوم بس أصلي قيام الليل. يا أخي نام، هو أنت على طول صلاة حتى الليل هتصلي؟ نام بقى، تخيم تصلنا النور، عايزين ننام. صحيح؟ رب بيضحك عليك يا ابني، نام ما تتحناش الايام، يصحى مش ناقصه. بدل ما تقول له: قوم شاركك وصحبك في القيام، طب استنى اتوضى واصلي معاك عشان نكتب انا وانت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لا لا لا. فقام النبي عليه الصلاه فتطهر، تقول عائشه، ثم وقف ينادي ربه ليصلي لأهل المسجد قيام ليل. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، وكانت للنبي لحية كفة تملأ صدره. فتخيل كثرة الدموع. كم مرة أنت بكيت في الصلاة؟ كم مرة أنت بتقرأ القرآن بكيت من خشية الله عز وجل؟ ومن الذي يفعل هذا؟ الذي قال له ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله أكبر. إيه ده؟ طب أنت بقى حالك إيه؟ تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجرة. بدأت الدموع تنزل من لحية النبي على صدره عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض. صلى الله عليه وسلم. المشهد الإيماني العجيب ده، شوف النجاة، شوف الشوق لله عز وجل، شوف العبادة، هذه معنى العبادة. النبي يعلمك كيف تعبد ربك، كيف تشتاق إليه، كيف تتذوق لذة القرب من الله عز وجل. تقول: فقلت لفي الواية وفي الواية في الله العيش يعني. يا رسول الله بأبي أنت وأمي لماذا تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لي يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. الله في الواية بقى إن بلال جاب فقلت جاءه بلال يؤذن للصلاة يعني النبي طول الليل بيصلي قيام ليله الفجر دخل وبيقيم الليل وكان من عادة بلال قبل أن يؤذن يروح للنبي الأول استأذنه يقيده إن كان نائما أدت فجاءه بلال يؤذن للصلاة فرآه باكيا فبكى لبكائه وده كان حال الصحابة مع نبيهم شوف الحب الصادق إذا رأوا نبيهم باكيا بك ضحكا ضحك من غير ما يسألوا ثم يسألون بعض بيبكي نبكي شوف الحب قال فبكى لبكائه ثم قال بأبي أنت وأم يا رسول ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها ثم قرأ قول ربي في سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فين أصحاب العقول يتكبروا من ليل ونهار يقول لك العمر قصير والدنيا إلى دواس متقلبة ما تأملش فيها كتير النهاردة صباحه كمان شوية يبقى ليل ويروح النهار ويوم من عمرك عدى وروحك هتخلق في يوم الأيام وهتنزل القبر ويهل عليك التراب وتحاسب في قبرك من ربك من نبيك من دينك الدنيا قصيرة أوي لآية لازم تتفكر في تعاقب الليل والنهار فتخشى ربك جل جلاله لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول من هم يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الكون ده لم يخلق عبثا هذا في حساب في مصير مرجع لله عز وجل انتبه ولا تغتر بدنياك ده معنى الإحسان معنى مرتبة المشاهدة من شوق النبي لربه أنه كان يواصل في الصيام هذه معنى الشوق في العبادة يواصل الليل بالنهار اليومين والثلاثة حاول الصحابة أن يقتدوا بده قال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي وطعمني وعفتين دي مش ليكم انتم دي خاصة بي أنا لأن النبي كان إذا ذكر ربه من ذكره لربه ازداد شوقا وحبا أنساه الطعام والشراب وقواه على التحمل الله أكبر الذكر قوة قوة حقيقية وده اللي الناس كتير تغفل عنه شوف فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها لما تعبت في عمل البيت وتشققت إليها من الرحى فذهبت هي وعلي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليه؟ يطلبوا خادم عشان يريح فاطمة من عمل البيت بس على أقل الراحة اللي يطحون اللي تطحن الحبوب يعني فيريحها يجيب لها خادم يعني والخادم موجود فماذا قال لها النبي؟ قال يا فاطمة يا علي هل لكم في خير من ذلك؟ إذا أويت إلى فراشك تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 وما أرسلش معهما خادم ليه؟ ابن القيم يقول فالذكر قوة للأبدان تعبانا من عمل فقط ولكل ليلة قبل ما تنامي الذكر ده ستتقوى بدنك على مشقة العمل الله طيب يا أخي ما تذكر ربك بقى. تعبان حاسس بكسر يقول لك أنا حاسس بفشل في جسمي اذكر الله اسكت بيقين يقوى بدنك. فبتلاحظ كده ان كثير من العلماء والدعاء يكون مريض جدا، مجرد يدي المحاضرة اكنه شاب عنده 20 سنة، يطلع المنبر اكنه اسد مع انه مريض. ده ذكر قوة، ذكر الله قوة حقيقية. فالزم بابن الذكر. لذلك من شوق النبي إلى ربه في هذا المقام لا تجد ثانية واحدة في حياة نبينا تسمى الفراغ. مفيش، ابحث كده في السيرة ما تلاقيش. ازاي؟ شوف عنه، شوف باب الأذكار فقط الورد عن النبي، يقول لك أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، خروج من المنزل، أذكار دخول المسجد، الخروج من المسجد، أذكار جماع الأهل، يأتي أهلك في أذكار، أذكار قبل الوضوء، أذكار بعد الوضوء، أذكار في الصلاة، أذكار بعد الصلاة، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار في السفر والعودة من السفر. هذه مرتبة المشاهدة. انت تعبد الله كأنك ايه؟ فراغ. ما عندوش حاجة اسمها فراغ. انت عندك فراغ ليه؟ لانك لم تتذوق لذة الشرب من الله عز وجل. فاللي تذوق ارتقى في مرتبة المشاهدة. انت تعبد الله كأنك تراه. اذا لا تعجب ان تتفطر قدمي رسول الله من القيام، ولا تعجب أن تجد في كل لحظة من لحظات النبي ذكر الله عز وجل، حياته كلها الذكر والعبادة والطاعة. فدي اسمها منزلة إيش؟ المشاهدة. ها حكايتك أنت مع العبادات؟ حكايتك مع الطاعة؟ حكايتك مع القرآن؟ حكايتك مع الأذكار؟ شوف حالك بقى. إن وصلت للدرجة دي أبشر. ده النبي قال لك اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. رطبا، عارف رطب يعني ايه؟ كأن الذكر مادة حياة اللسان. إن غفلت عن ذكر ربك مات اللسان ومات القلب. إن معنى رطب يعني في حياة. النبات لما يكون رطب في حياة، طب لو يبس النبات يحصل له ايه؟ يموت، يشف ويموت. اللسان كذلك، اللسان كله غيبة ونميمة وكذب وكذا وكذا، هيموت اللسان ويموت القلب. لا يتأثر بالنصح، يبعيد، يقول لك انت في عالم وهو في عالم تاني. ليه؟ لانه ما يعرفش طريقه لذكر الله عز وجل. يبقى دي مرتبه عاليه قوي، ودي اعلى درجتين من درجات الاحسان. نعم.
So sieht man, dass eben genau diese Stufe der Güte, und zwar dass man seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn sehen, dass diese Eigenschaft es ist, die zu weiteren guten Charaktereigenschaften führt. Das ist die Ehrfurcht vor Allah oder verschiedene andere Charaktereigenschaften. Diese eine, diese Stufe sozusagen, dass man seinen Herrn anbietet, als würde man ihn sehen, ist es dann, was sich im Endeffekt zu anderen Charaktereigenschaften bringt. Und dies bringt dich dann ebenfalls dazu, und das ist das Wichtige, was wir erwähnen möchten, dies bringt dich dann ebenfalls dazu, dass du anfangen wirst, die gottesdienstlichen Handlungen zu vermissen. Sprich, wenn du deinen Herrn so anbietest, als würdest du ihn sehen und dir seine Eigenschaften und Gaben und alles vor Augen hältst, so wirst du mit der Zeit anfangen, diese gottesdienstlichen Handlungen zu vermissen. Entschuldigung. Und so wirst du, wie gesagt, dann erfahren, dass diese Eigenschaft es ist, die dich dann im Endeffekt dazu bringt, dass du anfangen wirst, die gottesdienstlichen Handlungen zu vermissen. Ich werde jetzt aus. Entschuldigung. Wie gesagt, liebe Geschwister, der dritte Anlauf, diese Eigenschaft ist es dann im Endeffekt, die dich dann dazu bringt, dass du anfangen wirst, die gottesdienstlichen Handlungen zu vermissen. Und da sehen wir ein Beispiel des Propheten Mohammed, Segen und Friede seien auf ihn. In der Überlieferung, die bei euch allen bekannt ist, dass Aisha radiallahu anha, yani Allahs Wohlgefallen sei auf ihr,
die Frau des Propheten, dass sie ein Ereignis erwähnt. So kam ein Fragender zu ihr und hat sie gefragt, was das Bemerkenswerte oder was war ein bemerkenswertes oder ein erwähnenswerter Zustand oder ein erwähnenswertes Ereignis im Leben des Propheten. Dann hat sie dem Fragenden geantwortet, indem sie gesagt hat, alle seine Ereignisse oder der ganze Ablauf ist bemerkenswert und erwähnenswert. Aber eine Eigenschaft oder ein Ereignis möchte ich erwähnen, und zwar, dass er eines Tages bei mir gewesen ist, also Aisha ist jetzt die überliefert, ja, sind nicht meine Worte, sondern die von Aisha, Allahs Wohlgefallen sei auf ihr, so erwähnt sie, eines Abends war der Gesandte Allah, Segen und Friede auf ihm, bei mir zu Hause gewesen, und wir haben uns sozusagen zum Schlaf gelegt, beziehungsweise wir haben uns ins Bett gelegt, so, dass unsere Körper sich schon angefangen haben zu treffen und unsere Körper sich berührt haben. Und dann hat er ihr gesagt, oh Aisha, entschuldigst du mich, dass ich aufstehe und mich zum Gebet begebe. Und dies war ein freiwilliges Gebet, kein Pflichtgebet. Und so hat sie ihm gesagt, oh Gesandter Allah, ich liebe die Nähe zu dir, aber ebenfalls liebe ich all das, was dir Freude bereitet. Und so ist er aufgestanden und hat gebetet. Sie überliefert weiterhin, dass er angefangen hat zu beten, bis er angefangen hat, während dem Gebet zu weinen, aufgrund von Ehrfurcht und Liebe zu seinem Herrn, dass er angefangen hat zu weinen. So sehr, dass sein Bart, er hatte einen sehr dichten Bart, dass sein Bart richtig durchnässt war. Und dann fährt sie fort, den sie erwähnt, und dann, bis sein Brustkorb richtig durchnässt war. Und dann, bis der Boden, bis sich eine Pfütze ergeben hat auf dem Boden. Also so stark hat er geweint. Und warum hat er geweint beim Gebet? Aufgrund dessen, von verschiedenen Emotionen und Eigenschaften, sprich einmal die Freude vor seinem Herrn zu stehen, die Freude seinen Herrn anzubeten, die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit, die Furcht vor der Bestrafung und ähnliches. Um dies hat derjenige gemacht, bei dem wir wissen, dass er seine gesamten Sünden vergeben bekommen hat und zu den Paradiesbewohnern gehört. Das war in einer anderen Überlieferung, heißt es, dass Bilal radiallahu anhu, Allahs Wohlgefallen auf ihn, dann zum Gesandten Allahs gekommen ist in dieser Nacht und gesehen hat, dass er so stark geweint hat und ähnliches. Dann hat er ihn gefragt, oh Gesandter Allah, was ist geschehen sozusagen, oder was ist passiert? Und dann hat er gesagt, da hat der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihn, geantwortet und gesagt, ich habe eine Offenbarung bekommen, von einem Vers bekommen, weh demjenigen, der dies liest und dies ungeachtet lässt. Und dann hat er gesagt, ein Vers erwähnt in Surat Ali Imran, ich gebe die sinngemäße Übersetzung wieder, in dem es heißt, wahrlich die Herrschaft der Himmel und der Erde gehören Allah. In der Erschaffung in der Himmel und der Erden und im Wechsel von Tag und Nacht liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Allah, die nachdenken und die Allah gedenken, stehend oder sitzend oder auf ihren Seiten und sagen, gepriesen bist du, o Herr, du hast all dies nicht sinnlos erschaffen, so vergebe uns unsere Sünden. Nachdem er diesen Vers offenbart bekommen hat, war dies der ausschlaggebende Punkt dafür, dass er ja nicht so stark geweint hat, ja, weil er sich diesen Vers, wie es zu ihren Eigenschaften gehört hat, dass sie solche Verse verinnerlicht haben und nachgedacht haben. Also Allah sagt, wahrlich im Zeichen, wahrlich in der Erschaffung von Himmel und der Erde und in der Erschaffung von Tag und Nacht sind wahrlich Zeichen für diejenigen, die nachdenken. So, wenn wir solche Verse lesen, sollten wir solchen Versen auch nicht ungeachtet lassen, sondern wirklich auch selbst versuchen, uns Gedanken zu machen. Was ist damit gemeint, wenn es heißt, in der Erschaffung oder in der Schöpfung von Himmel und Erde, ja, und in der Erschaffung von Tag und Nacht liegen Zeichen darin für diejenigen, die nachdenken. Ja, diejenigen, die ihren Herrn stehend gedenken und sitzend gedenken oder auf ihren Seiten liegend gedenken und sagen bzw. uns sprechen, unser Herr, gepriesen bist du, unser Herr, du hast all dies nicht sinnlos erschaffen, so vergebe uns unsere Sünden. Dies, liebe Geschwister, um zu verdeutlichen, dass es diese Eigenschaft, wenn man sich beobachtet fühlt von Allah oder beziehungsweise, dass man seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn sehen, bringt dich dann im Endeffekt dazu, dass du solche gottesdienstlichen Handlungen vermissen wirst. Denn wie wir erwähnt haben, die Überlieferung von Aisha, sie und aus der Überlieferung, man sollte versuchen, immer jedes Wort einzeln zu nehmen oder jeden Satz, um sich dann zu verdeutlichen, wie gewaltig dies ist. Wenn ihr sie überliefert, ich lag mit dem Propheten zusammen, so dass sich unsere Haut schon berührt hat. Ja? Und dann hat er mich gefragt, darf ich aufstehen zum Gebet? Denn so war seine Eigenschaften, so sehr, so gut hat er seine Frauen behandelt. Er hätte genauso gut aufstehen können, aber er hat gesagt, oh Aisha, entschuldigst du oder gestattest du mir, dass ich aufstehe zum Gebet? Und dann hat sie geantwortet und gesagt, ich liebe die Nähe zu dir, aber ebenfalls liebe ich das, was dir Freude bereitet. Ja, im indirekten Sinne, so kannst du ruhig aufstehen, ich erlaube es dir. Aber bemerkenswert ist die Beschreibung, die Aisha gibt. Ja, wir lagen zusammen, so dass unsere Körper sich schon berührt haben. Und dies ist für jeden Verheirateten unter uns, er kann sich das mal vor Augen stellen oder vor Augen halten, dass er nachts mit seiner Frau zusammen im Schlaf liegt oder im Bett liegt, so dass sich die Körper schon berühren. Und dass sich die Körper schon berühren, ist ein Hinweis darauf, dass es halt schon diese körperliche Nähe gegeben hat, dass sie sich schon näher gekommen sind. Ja, dass er nicht, dass sie hinten lag und er hier lag, sondern diese körperliche Nähe, diese Körpernähe hat schon stattgefunden. Ja? Und dann fragt er sie, darf ich aufstehen zum Gebet? Jeder von uns oder viele von uns, wenn sie in solch einem Zustand wären, er würde nicht daran denken, aufzustehen und zu beten wahrscheinlich, weil er sich denkt, ich bin jetzt mit meiner Frau, ich vergnüge mich jetzt mit meiner Frau, sei es jetzt der Geschlechtsverkehr, also der Beischlaf oder ähnliches, dass ich mich jetzt mit meiner Frau begnüge. Aber trotzdem in diesem Zustand, ja, selbst in diesem sehr emotional geladenen Zustand und vielleicht erregten Zustand, dass er sich dann trotzdem die Zeit nimmt, um zu sagen, erlaubst du es mir aufzustehen, um meinen Herrn anzubeten. Und ebenfalls sehen wir aber diese schönen Charaktereigenschaften von Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, dass sie daraufhin geantwortet hat im selben Zug, ich liebe deine Nähe, aber ebenfalls liebe ich das, was dir Freude bereitet. Dass sie sich selbst dazu bereit erklärt hat und nicht gesagt hat, nee, jetzt lass doch mal schlafen und lass doch mal die körperliche Nähe genießen und lass doch mal das machen oder dies machen, sondern dass sie ihm gesagt hat, ich liebe all dies. Und so sollte die Relation zwischen Mann, die Freundschaft oder diese Bindung zu Mann und Frau sein, dass man sich gegenseitig das Beste gönnt. Und so hat sie gesagt, ich liebe das, was dir Freude bereitet, so erlaube ich es dir. Oder ein anderes Beispiel zu geben, wie wir erwähnt haben, wir sind immer noch bei dieser Eigenschaft, dass man seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn sehen. Dass er ebenfalls eine gewisse Liebe dafür entwickelt hat, zu fasten. So ist überliefert, dass er 2-3 Tage am Stück gefastet hat. Aber warum hat er dies gemacht? Nicht um sich selbst zu quälen oder ähnliches, sondern aufgrund dessen, weil diese Eigenschaft dazu gebracht hat, dass er diese gottesdienstlichen Handlungen angefangen hat zu vermissen und dann immer wieder zurückkehren wollte zu diesen Eigenschaften. Oder zum Gedenken, was ebenfalls erwähnt ist, dass es in der Biografie des Propheten Muhammad, Segen und Friede auf ihm, dass nichts überliefert ist, in der es heißt, dass er Freizeit hatte, ja, oder dass er ein paar Tage am Stück einfach nichts gemacht hat, sondern dass der gesamte Tagesablauf gefüllt war mit gottesdienstlichen Handlungen und sei es nur das Gedenken, so ist überliefert, wie man seinen Herrn zu gedenken hat am Morgen nach dem Aufstehen und am Abend vor dem Schlafengehen und wenn man das Haus verlässt und wenn man das Haus wieder betritt und wenn man den Beischlaf mit seiner Frau vollzieht und wenn man die Moschee betritt und wenn man die Moschee verlässt und wenn man die Toilette betritt und wenn man die Toilette verlässt und wenn man sich auf die Reise begibt und wenn man von der Reise zurückkehrt und ähnliches. Ja, alles vollgefüllt, der ganze Tagesablauf vollgefüllt mit gottesdienstlichen Handlungen, unter anderem das Gedenken zu seinem Herrn. Und immer wenn wir dies erwähnen, natürlich niemand von uns wird diesen Stellenwert erlangen, aber aufgrund dessen, dass man eine Besserung versucht zu erlangen, derjenige, der aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Ja, aufgrund dessen sollte man immer versuchen, sich selbst damit zu vergleichen, wie dein Zustand ist mit den gottesdienstlichen Handlungen, um dann eine Besserung zu erlangen.
إن عجزت عن تحقيق هذه المرتبة انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الخوف والرهبة فإن لم تكن تراه فإنه يرى لي مرتبة المراقبة تعلم أن الله يسمع أن الله يرى أن الله عليم بك سبحانه جل في علاه فتبدأ تخاف تبدأ تخشى يبقى عندي المرتبة أعلى المراتب اللي هي مرتبة الطمع والرغبة للمشاهدة ما أقدرش على دين بنزل المرتبة الثانية وهي مرتبة الخشية الخوف الرهبة فالله يراني الله يسمعني الله عليم بحالي فتبدأ تنضبط السلوكية بتاع عندك والمرتبة المرتبتان من أعلى المراتب إن أعلى مرتبة مرتبة الإحسان ولكن لا شك أن الأولى أكمل وأعلى ومرتبة المشاهدة فالإحسان إذن أعلى مراتب الدين أهله هم الصفوة الخلص من عباد الله رب العالمين فهنيئا ثم هنيئا لمن حقق هذه المرتبة وأحسن في عبادته لربه عز وجل
فأكملها بضوابطها بشروطها بأحكامها وأحسن إلى نفسه فقاد إلى مرضات الله رب العالمين وأبعدها عن المنكرات وأحسن إلى الخلق فسالمهم وأمنهم وصلهم ورحمهم دعاهم للحق الذي عنده فأمرهم ونهاهم إن فعلت حققت سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء إن قدر فقاء وكان لقاء نواش أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Nachdem wir diese Eigenschaft vorhin erläutert haben, dass man seinen Herrn so anbetet, als würde man ihn sehen, besteht kein Zweifel darüber, dass dies die höchste dieser Eigenschaften ist. Weil wie wir wissen, die Güte ist überhaupt das Höchste in der Religion. Und die Güte besteht aus zwei, wie wir erwähnt haben, so anzubeten, als würde man ihn sehen. Und wenn man ihn nie sieht, so sieht er dich. Diese erste Rangstufe, so anbeten, als würde man ihn sehen, ist zweifellos die höhere von diesen zwei. Aber selbst wenn man es nicht schafft, seinen Herrn so anzubeten, als ob man ihn sieht, sollte man sich bewusst werden, dass er dich sieht. Sprich, dass du die Güte in allen Taten vollziehst, dass du gütig bist bei deinen gottesdienstlichen Handlungen, deinen Herrn so anbeten und du weißt, dass er dich sieht. Aber ebenfalls die Güte in deinem alltäglichen Leben, mit deinen Mitmenschen und Ähnliches, dass du keinen Mitmenschen schadest, dass du keinen Schaden bringst, sondern dass du immer wieder weißt, dass du von deinem Herrn beobachtet wirst. Dass du immer wieder weißt, dass du von deinem Herrn beobachtet wirst. Und wenn du dies verinnerlicht hast, wirst du sehen, dass dein kompletter Tagesablauf mit deinen Mitmenschen oder was die gottesdienstlichen Handlungen angeht, dass sich alles ins Positive verändern wird. Leider sehen wir aufgrund der Zeit, dass es knapp wird, weiterhin dieses Thema zu vertiefen. Aufgrund dessen machen wir hier einen Cut und machen nächsten Sonntag inshallah weiter. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah, so selbst für mich und euch um Vergebung.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.